Es war einmal ein armes Schneiderlein, das sich so sehr über eine Schar Fliegen ärgerte, dass es sie erschlug. Es zählte nach. Es waren 7. Voller Stolz über diese Heldentat bestickte das Schneiderlein einen Gürtel mit der Aufschrift 7 auf einen Streich und zog hinaus in die Welt, auf dass ein jeder Mann von seiner Tapferkeit erführe.
Oberfranken, Landkreis Hof. Eine Landschaft wie aus einem Wanderführer. Die Straßen schlängeln sich sanft durch Wälder und Maisfelder, vorbei an kleinen Ortschaften und einsamen Gehöften mit lauschigen Namen. Hier schlägt angeblich das Herz der bayerischen Textilindustrie. Doch davon ist weit und breit nichts zu sehen. Und man fragt sich, gibt es dieses Herz tatsächlich? Und wenn ja, schlägt es dann noch?
Ja, ich kenne diese Fragen auch. Die Textilindustrie gibt's, ist eben anders wie die, von der man früher gesprochen hat. Wir sind nicht mehr lohnintensiv, wir sind kapitalintensiv, wir sind energieintensiv, wir sind innovativ und unsere Produkte haben sich geändert.
Dr. Christian Heinrich Sandler ist Vorstandsvorsitzender der Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale und Präsident des Verbandes der Bayerischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Deren Motto, Innovation hat Tradition, trifft auch auf das Familienunternehmen Sandler zu.
Das Unternehmen wurde gegründet vor 136 Jahren von meinem Urgroßvater Hof. Und in der Stadt Hof hat er dann angefangen, Watte zu machen, indem er eben alte Kleidung mit Maschinen zerrissen hat. Und es wurde dann eben in die Vorläufer der Polstermöbel, aber auch in den wattierten Jacken verwendet. Und dann ist er dann 20 Jahre später hierher nach Schwarzenbach gekommen wegen der Energie. Die Lamitzmühle, das ist ja unser Ortsteil, das war eine alte Mühle und dann hat er erst die Wasserkraft genutzt und dann später kam eben die Dampfmaschine dazu. Und seitdem sind wir hier vor Ort in Schwarzenbach und jetzt in der 4. Generation, wobei wir ja eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden sind. Da hat mein Vater als junger Diplomkaufmann den Mut gehabt, die durch die Kriegswirren ziemlich da niederliegende Firma wieder aufzubauen. Er hat immer erzählt, die Rechnungen für Schrott hatten eine höhere Summe wie für die, für unsere Watte, die wir hergestellt haben. Und dann hat er sich ganz langsam, 60er, 70er Jahre und immer schneller, sind wir größer geworden, haben diversifiziert, machen schon lange keine Industriewatte, sondern sind jetzt zu einem größeren Fließstoffunternehmen geworden. Und wir sind durchaus weltweit bekannt und spielen auch da ein durchaus lauteres Instrument in dem großen Konzert der Fließstoffhersteller.
Bayern gehört zu den großen textilproduzierenden Bundesländern und belegt den 3. Platz nach Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Als Präsident der bayerischen Textilindustrie hat Dr. Sandler den Überblick über die gesamtbayerischen Umsätze.
Wir haben im Jahr 2014 insgesamt einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. 2013 lag er knapp unter 1 Milliarde Euro. Das heißt, die Textilumsätze in Oberfranken steigen. Werden mehr, auch die Beschäftigten werden mehr. Also wir sind hier in Oberfranken eine textile Wachstumsregion.
Doch dieser Erfolg sei durchaus nicht von allein passiert, meint Sandler. Man habe sich umorientieren müssen. Im Falle der Sandler AG durch das Aufgeben der urgroßväterlichen Watteproduktion und einer Konzentration auf Fließstoffe, zum Beispiel für die Babypflege, Damenhygiene oder im medizinischen Bereich. Diese Neuausrichtung an die Bedürfnisse des modernen Marktes ist durchaus typisch für die ganze Region und ein langwieriger und manchmal auch schmerzhafter Prozess gewesen.
Und es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen umgestellt haben. Das hat lange gedauert, bis die Unternehmen sich darauf besonnen haben, ihre Produktion, ihre Produkte und die Märkte umzustellen. Und letztendlich diejenigen, die das gemacht haben, die sind ja auch auf der Gewinnerseite und es sind auch einige neue dazugekommen. Es war durchaus ein Strukturwandel und da mussten wir uns den Gesetzen der sozialen Marktwirtschaft unterordnen. Wir wurden nie, wie manch andere Industrien, gefördert und subventioniert. Deswegen war das nicht so einfach, aber im Endeffekt sind daraus völlig anders strukturierte Betriebe hervorgegangen. Und wenn Sie heute die modernen Webseele sehen, die Spinnereien oder auch unsere Unternehmen, das sind lauter hochmoderne Textilmaschinen. Übrigens, die deutsche Textilmaschinenindustrie ist weltweit die beste. Und die Produkte, die da produziert werden, haben Zukunftschancen. Nur das Problem, was wir haben, ist, dass die Produkte nicht mehr zu sehen sind.
Zu sehen ist der Großteil der textilen Hightech-Produkte wie Dichtungen für Kraftwerke oder textile Betonarmierungen nicht mehr, weil er tief im Inneren von Anlagen oder Gebäuden versteckt ist. Das war früher, als in Oberfranken hauptsächlich Bekleidung hergestellt wurde, ganz anders.
Und so zog das tapfere Schneiderlein hinaus in die weite Welt und trug seinen bestickten Gürtel stolz vor sich her, auf dass jeder lesen möge, er habe siebene auf einen Streich erschlagen. Und so geschah es. Alle, die ihn erblickten, erstarrten in Bewunderung und voller Ehrfurcht.
Tatsächlich ist Oberfranken mit seiner Dichte an textilen Betrieben und deren Umsätzen das Zentrum der gesamtbayerischen Textilindustrie, sagt Christian Sandler.
Aber wenn Sie hier durch diese schöne Landschaft fahren, dann fragen Sie, wo sind denn die Unternehmen? Und es gibt wenige, die unsere Größe haben, die sind auch in den kleinen Städten und Dörfern irgendwo versteckt.
Denn anders als das tapfere Schneiderlein aus dem Märchen, geben sich in Oberfranken selbst Weltmarktführer zurückhaltend, wie Hidden Champions, versteckte Sieger.
Es gibt hier in Oberfranken lauter solche Hidden Champions, die in ihrem Bereich außerordentlich erfolgreich sind, aber eben nicht so bekannt wie die ganz großen Unternehmen in Deutschland. Und das sind meistens familiengeführte Unternehmen, die eben anders ticken wie die großen.
Familienunternehmen, deren eigene Geschichte nicht selten eng verquickt ist mit der oft wechselhaften Historie der ganzen Region.
Das ist hier eine Flachsbreche. Legt man den Stängel ein und hackt sie quasi kaputt, aber man zerstört nur diese Außenhülle und innen drin sind dann die Fasern. Und man entfernt die Außenhülle.
Zu Besuch in der Vergangenheit im Textilmuseum Helmbrechts. Marion Margies, die museumspädagogische Mitarbeiterin, zeigt die mühselige Flachsverarbeitung längst vergangener Zeiten. Das Resultat ihrer kleinen Demonstration sind ein paar lange, dünne Fasern, die an zottelige Haare erinnern. Und tatsächlich trug manch armer Dorfschullehrer, der sich keine teure Perücke leisten konnte, ein Flachstoupet im Unterricht. Weltberühmt sollte Helmbrechts und damit der ganze Landstrich allerdings durch eine andere Faser werden.
Also Oberfranken ist eine sehr karge Gegend. Das heißt, früher war das Wetter, das war ja viel schlimmer als heute, denkt man immer sowieso. Also die Saison, wo die Bauern anbauen konnten, war viel zu kurz. Und deswegen hat der Burggraf von Nürnberg nach 1400 etwa, hat er beschlossen, er führt Baumwolle hier ein, damit er auch ein bisschen die Bauern unterstützt. Er hat natürlich selber auch genug dran verdient. Und mit dieser Baumwolle hat er auch gleich noch Weber angesiedelt, weil wir sind jetzt im Mittelalter, da ist man nicht einfach rumgezogen, sondern die wurden also entheimatet und hier wieder angesiedelt und die sind dann hier geblieben. Und deshalb ist Helmbrechts ein Ballungsgebiet für die textile Produktion.
Innovation hat also tatsächlich eine sehr lange Tradition in der oberfränkischen Textilindustrie. Von Anfang an gab es dabei auch Fehleinschätzungen und Missverständnisse, wie das Beispiel der Baumwolle zeigt. Die, so glaubten früher viele Menschen, sollte angeblich vom Baumschaf stammen.
Und dann gibt es Zeichnungen aus dem Mittelalter noch, da ist Bäume gemalt und da sitzen die Schafe oben drauf. Und dann haben sich die Leute früher vorgestellt, dass man dann hochklettert und den Schafen diesen Rohstoff, diese Baumwolle abpflückt.
Auch von Krisen und Umsatzeinbrüchen blieb die Textilindustrie nie verschont.
Also Krisen gab es ja immer. Es gab zum Beispiel mal einen 30-jährigen Krieg, da war alles kaputt. Und es gab auch Zeiten, also zum Beispiel als ganz Helmbrechts Schnupftüchlein hergestellt hat, irgendwann im 18. Jahrhundert, da gab es auch Zeiten, wo die Helmbrechts etwas hochnäsiger wurden und die Sachsen zum Beispiel besser produziert haben. Dann ging es auch mal ein bisschen bergab, bis sich die Helmbrechtser besonnen haben und wieder was Neues erfunden haben. Und das waren dann die Helmbrechtser Schals zum Beispiel.
Strukturwandel als organischer und permanenter Bestandteil einer Entwicklung, die unaufhörlich voranschritt und schließlich zum ersten Mal an die Weltspitze führte.
Das begann eigentlich 1850. Da hat sich Helmbrechts mächtig entwickelt und Schals produziert. Ein Schal, das war früher nicht das, was wir so kennen, sondern es war viereckig und hatte Fransen. Also das waren Tücher für Ägypten, das waren Ponchos für Bolivien und Guatemala, das waren Schürzenstoffe für die Türkei, Bettdecken für China. Also sogar Saris haben die nach Indien geliefert. Also um 1900 rum, da hat Helmbrechts in 140 Länder geliefert. Wenn man also bedenkt, dass es damals 160 Länder gab, dann haben wir eigentlich in fast alle Länder geliefert.
Damit diese glorreiche Vergangenheit, aber auch der sinnliche Umgang mit Textilprodukten nicht in Vergessenheit gerät, bietet das Textilmuseum Helmbrechts regelmäßig Kurse an.
Wir haben ja ein ganzes Schulaktionsprogramm. Da können die Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse zu uns kommen, Lehrlinge nehmen wir auch. Da kann man hier filzen und spinnen und am längsten Schal von der Welt weben. Wir bieten auch Häkelkurse à la Maiboshi an und machen Stoffdruck. Also alles im Prinzip, was einem so mit Stoff einfällt.
Der König hatte das tapfere Schneiderlein zu seinem obersten Heeresführer ernannt. Das nahmen ihm die anderen Soldaten übel, denn sie fürchteten sich vor dem tollkühnen Schneider und quittierten ihren Dienst. Der König musste sich etwas einfallen lassen. Er dachte lange nach und schließlich ließ er den Schneider zu sich kommen und unterbreitete ihm folgendes Angebot. »Ich werde dir die Hand meiner Tochter und das halbe Königreich obendrein geben, wenn du die Riesen zur Strecke bringst, das Einhorn besiegst und den wilden Eber lebendig einfängst.« Heimlich aber dachte der König bei sich, »So, mein Bürschlein, werde ich mich deiner todsicher entledigen.«
Mut und eine gewisse Portion Tollkühnheit ziehen sich durch die Geschichte aller langjährig bestehenden Textilunternehmen in Oberfranken, denn anders hätten sie gar nicht überleben können. Und vielleicht sind es diese beiden Eigenschaften, die bei diesen beiden Textilneulingen in Konradsreuth, Landkreis Hof, besonders hervorstechen.
Mein Name ist Felix Roland, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Maiboshi.
Und ich bin der Thomas Jenisch, der andere von den zwei Boschi-Jungs.
Seit 2009 gibt es die Firma und seitdem häkeln und stricken die beiden Chefs ebenso eifrig wie erfolgreich daran, Maiboshi zu einer Kultmarke zu machen. Dazu gehört auch der exotisch anmutende Gründungsmythos.
Wir waren in Japan als Skilehrer und an etwas ruhigeren, langweiligen Abenden haben wir dort eben das Häkeln gelernt, haben dann die Idee mit nach Deutschland gebracht, haben dann für alle Freunde und Bekannten Mützen gehäkelt und daraus ist dann eigentlich unser Geschäft entstanden. Wir haben gesagt, Häkeln ist nicht nur was für Omas, sondern Häkeln ist sogar was für Jungs, auch für junge Leute. Wenn man moderne Farben, moderne Designs hat, dann ist es auch so, wie wir das auch wieder ins Leben zurückgerufen haben, dieses Thema. Es ist wieder jung und modern und wirklich auch für jeden was, von dem 12-jährigen Kind bis hin natürlich trotzdem zur Oma.
Alles begann mit Häkelmützen. Doch schon bald wurde das Sortiment aufgestockt und kontinuierlich erweitert. Heute vertreibt Maiboshi alles rund ums Häkeln und Stricken. Von der Wolle über die passenden Nadeln bis zur Anleitung. Egal ob für einen Schal, einen Patchwork-Teppich oder einen ganzen Wolltierzoo. 2014 zog die junge Firma von Hof ins knapp 10 Kilometer entfernte Konradsreuth.
Ja, wir sind hier erstmal in unserem neuen Gebäude seit letztem Jahr im August. Das haben wir hier komplett renoviert. Und das hier ist der erste Raum. Das ist unser Showroom. Und hier gibt es nämlich, ja, wie in einem kleinen Laden, alle Produkte, die wir von Maiboshi anbieten, die man braucht zum selber machen. Es gibt von der Häkelnadel über die verschiedenen Wollqualitäten, über Anleitungen, Scheren, Stricknadeln, alles, was man so zum Handarbeiten braucht.
Man wundert sich, wie kommen zwei junge Männer ausgerechnet aufs Handarbeiten und weshalb funktioniert diese seltsam altbackende Idee so erstaunlich gut?
Ich persönlich denke, dass die Welt immer schneller wird. Das heißt, man sitzt den ganzen Tag nur noch vorm Computer, beantwortet E-Mails, kriegt Telefonanrufe, aber macht nichts mehr mit seinen eigenen Händen und daher kommt der Mensch eigentlich. Und man sucht einfach so eine Beschäftigung, wieder selbst was mit seinen Händen in 3D zu gestalten.
Und warum sitzt Maiboshi nicht in New York, Hongkong oder wenigstens in München, sondern in einem Dorf in Oberfranken?
Ja, warum Oberfranken? Das ist relativ einfach. Der Thomas ist hier in Konradsreuth geboren. Ich bin aus Helmbrechts. Wir sind in den Hof zur Schule gegangen, haben hier unsere Familien, haben hier unsere Freunde. Hier haben wir die Idee aufgebaut. Hier haben wir natürlich auch unsere Häkel-Omis, die für uns auch die Produktion der fertigen Mützen übernehmen. Und für uns war das eigentlich dann überhaupt keine Frage, warum wir den Standort anders auswählen sollen. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Und es funktioniert auch aus der Region Hof heraus, sowas aufzubauen.
Und das sogar für Quereinsteiger. Thomas Jänisch hatte Wirtschaftsingenieurwesen studiert und Felix Roland schon 3 Jahre als Realschullehrer gearbeitet, bevor die Leidenschaft fürs Häkeln Besitz von ihnen ergriff.
Meine Oma hat gesagt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, sondern ich widme mich jetzt der Firma, um Gottes Willen. Da war ja alles umsonst, die Ausbildung, das Studium. Aber man muss schon sagen, so ein Studium hilft einem doch weiter. Man kann immer da auch andere Sachen machen und kommt da natürlich auch gut voran.
Hinzu kommt der Zeitgeist, den die cleveren Boschi-Jungs sehr gut erkannt haben. Im Lager findet sich neben unzähligen bunten Wollknäueln verschiedenster Stärken und Qualitäten auch eine Kiste mit dem Schlüssel ihres Erfolgs. Kleine Stoffetiketten mit dem Maiboshi-Label darauf. Der Zeitgeist verlangt nämlich nach Markenprodukten.
Wenn eine Oma früher einem Enkel eine Mütze gemacht hat, hat der Enkel gesagt, eine handgearbeitete Mütze. Die Oma jetzt aber noch das Maiboshi-Label an die Seite draufbügelt und gibt es dem Enkel, sagt er, oh, geil, Oma, du hast mir eine Boschi gemacht.
Der Erfolg spricht für das junge Unternehmen, das es zwischenzeitlich bis ins Finale der Kategorie Aufsteiger des Deutschen Gründerpreises geschafft hat. 13 Festangestellte, diverse Aushilfen im Lager und die unentbehrlichen Häkel-Omis. Rund 30 Personen umfasst das Team mittlerweile und ist immer noch auf Expansionskurs. Trotzdem ist von Hektik nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Bei Maiboshi geht es sehr ruhig, fast beschaulich zu. Kein Maschinenlärm, keine bimmelnden Telefone, stattdessen das leise Klappern von Stricknadeln. Hochkonzentriert arbeitet eine junge Frau an irgendetwas Wollenem, das lang und grün ist.
Ich bin die Sarah Hohenberger. Ich bin hier die Chefdesignerin bei Maiboshi. War quasi von Beginn an dabei, quasi mit der ersten Anleitung im Selfmade-Shop. Wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt, ich mit meiner Kollegin zusammen. Es ist ein neues Buchprojekt, was nächstes Jahr im Herbst auf den Markt kommt. Es geht darum, dass wir sowohl gehäkelte als auch gestrickte Produkte darstellen, die sich sehr ähnlich sind.
Sarah Hohenberger hat in Münchberg Textildesign studiert. Über einen Nebenjob kam sie zu Maiboshi, fand Gefallen an der Firma und im Aufgabenbereich und blieb. Ihr Beispiel demonstriert anschaulich die zwei wichtigsten Erfolgsgaranten der Textilregion Oberfranken. Räumliche Nähe und eine daraus resultierende enge Vernetzung zwischen den Betrieben untereinander, aber auch zwischen Betrieben und Ausbildungsstätten, sprich zwischen Tradition und Innovation, wie es sich der Verband der Bayerischen Textilindustrie auf die Fahnen geschrieben hat. Noch einmal dessen Präsident Christian Sandler.
Für uns als Textilregion, aber auch für die Bayerische Textilindustrie, ist das Ausbildungszentrum in Münchberg mit den 5 Fachschulen und der Hochschule Hof, wo wir ja Studiengänge für Design und innovative Textilien anbieten, außerordentlich wichtig. Im Übrigen sind die Absolventen der Hochschule, die haben sofort Stellen, also die sind heute sehr gesuchte Leute in unserer Branche, aber auch in artverwandten Branchen, wie beispielsweise der Autoindustrie.
Noch eine letzte Prüfung hatte das Schneiderlein zu bestehen, denn die Königstochter wollte es im Schlaf ermorden lassen. Unser gewitzter Held aber stellte sich nur schlafend und sprach wie im Traum: »Ich habe siebene auf einen Streich getötet, zwei Riesen, ein Einhorn und den wilden Eber besiegt und soll mich jetzt vor denen fürchten, die draußen auf mich lauern?« Die gedungenen Mörder hörten dies und suchten schleunigst das Weite. Unser tapferes Schneiderlein aber blieb, was es war: ein König.
Wir haben einen durchaus harten Strukturwandel hinter uns und wir produzieren hier in zunehmendem Maße technische Textilien. Das sind in der Tat Hightech-Produkte, die, was die Zukunftsfähigkeit anbelangt, sehr gute Aussichten haben, auch weiter ausgebaut zu werden. Ich sehe für die Zukunft unserer Branche die Entwicklung außerordentlich positiv.